Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah.
Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin der HR-Architekt mit Schwerpunkt Kommunikation und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Employer Branding. Hallo zusammen zu einer neuen Solo-Folge mit Stefan und mir. Grüß dich, Stefan.
Moin, Arthur. Schön, dich zu sehen.
Ich habe richtig Bock, heute über Quality of Hire zu sprechen und darüber, wie man es eigentlich in dem ersten Schritt vielleicht angehen könnte. Es gibt 1000 Wege dahin, das haben wir zusammen mit dem Jo in der letzten Folge gelernt.
Ja.
Und 1000 Wege können anspruchsvoll sein, weil es immer darum geht, einfach mal zu starten. Und das ist für mich die Quintessenz. Loslegen mit Quality of Hire und dann gucken, wohin sich die Welt da auch entwickelt in der eigenen Organisation. Und das wollen wir heute angehen.
Einfach mal machen, aber mit Substanz. Und dafür sind wir beiden Basics Boys dann ja auch da, um da den ein oder anderen Zuhörenden auch mit an die Hand zu nehmen, wie wir uns das Thema quasi jetzt, dieses riesige Thema, und Jo hat es ja auch zu Recht im Interview gesagt, dass da gerade auch so eine Art Bewegung startet, ne? Und dass man noch in Modellen denkt und auch Tabus mit reinnehmen muss. Also ich kann jedem das Interview tatsächlich nur ans Herz legen, da war sehr, sehr viel drin. Wir starten. Und genau das sollten wir da auch zu tun und es nicht zu verkopft und vielleicht auch nicht zu sehr auf die letzte Nachkommastelle sehen, sondern wir wollen ja in eine ganz bestimmte Richtung mit dem Thema Quality of Hire. Und damit starten wir jetzt, Arthur. Ja, go for it.
Genau, und ich fand einfach die Erkenntnis, die ist ja auch sehr allgemein bekannt im Markt, dass Time to Hire zum Beispiel überall gemessen wird, aber an und für sich keine gute Metrik ist, um dein Recruiting darauf auszulegen. Ich liebe dieses Beispiel von mir zu sagen, ja, Time to Hire ist auch stark, wenn ich mit unterschriebenen Verträgen durch die Fußgängerzone laufe und einfach Leuten gegenzeichnen lasse, dann habe ich auch eine gute Time to Hire. Aber was bringt mir das am Ende des Tages? Und da so ein bisschen zu gucken, was kann ich eigentlich tun als Organisation, um relevante Entscheidungen und relevante Instrumente für gute Entscheidungen voranzubringen. Das ist Quality of Hire im Ganzen. Und vielleicht mal eine Variante zum Start heute von uns als Impuls, ohne einen Anspruch darauf zu haben, dass das der einzige, der richtige und absolut relevante Weg ist. Es ist ein Weg, sich darüber Gedanken zu machen.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Warum mache ich eigentlich Personalgewinnung, hat Jo auch gesagt, ne? Also wirklich so total banal und so eine ganz einfach gestellte Frage kann manchmal wirklich etwas auslösen. Und das Warum können wir uns, glaube ich, ganz gut erklären. Und da kann man auch diesen Podcast in Staffel 1 und natürlich jetzt auch in Staffel 2 hören und noch ganz viele andere. Keine Frage, aber was mache ich denn jetzt konkret, um zu starten, Arthur? Also wie hast du dir das quasi versucht aufzubauen?
Ja, ich habe natürlich mir Gedanken gemacht, auch qua Funktion. Und es ist natürlich immer die Frage, außer der logische Menschenverstand, dass eine strukturierte Auswahl irgendwas bringt, aber die Fachbereiche der Welt denken nicht immer nur in Logik, sondern auch sehr oft in Zahlen. Und also einen Weg einfach mal zu gehen, wie kann ich zahlenseitig hinterlegen, dass es sehr, sehr wichtig ist, strukturiert oder auch, ich sag mal, so valide wie möglich vorzugehen in der Personalauswahl, weil es einem direkt was bringt. Und gestartet habe ich da mit etwas sehr, sehr Klassischem, nämlich der Cost of Vacancy, die kennt jeder. Was kostet es mich eigentlich, eine Vakanz offen zu haben? Die kennt man, die ist, ich sag mal, weit verbreitet und lässt sich recht simpel errechnen, indem man einfach sagt, was ist das Bruttogehalt, was eine Person hier für diese Rolle verdient? Wie viel macht das bei mir aufs Jahr, also inklusive irgendwelcher Bonuszahlungen oder Anzahl an Gehältern?
Ja.
Und welchen Impact hat die Rolle auf den Erfolg des Unternehmens? Also welchen Faktor muss ich hier mit reindenken, um dann auf die Kosten pro Jahr zu kommen? In dem nächsten Schritt muss man sich überlegen, wie viele Arbeitstage gibt es eigentlich im Jahr? Und das sind normalerweise im Schnitt 251. Und dann kann man recht gut sich überlegen, wenn man denn die Time to Hire misst, wie lange ist so eine Stelle eigentlich im Schnitt vakant bei mir? Oder wie lange ist sie schon vakant, wenn es ein konkreter Fall ist? Oder wie lange war sie letztes Mal vakant, dass man einfach wirklich eine konkrete Zahl hat? Wie lange ist die unbesetzt und bringt mir eigentlich nichts ein, in Anführungszeichen? Und das, wenn man sich das dann anguckt, nehmen wir mal ein Beispiel raus. Ja, wir nehmen jetzt hier ein Brutto-Monatsguide von einfach 3.000 Euro und man sagt, wir haben hier 13 Gehälter und keinen Bonus, sodass wir bei insgesamt, sagen wir, 62.000, 63.000 Euro landen. Ja, oder? Und sich dann auch überlegt, das ist eine Rolle, die vielleicht vom Impact zwar Relevanz hat, aber nicht die höchste Relevanz, also nämlich den Faktor 1 in der Konstellation und stell dann fest, hey, wenn die Stelle dann im Schnitt 60 Tage vakant ist, dann erzeugt mir das Kosten von knapp 15.000 Euro. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, nur weil ich die Stelle nicht besetzt habe, weil niemand die Arbeit, die da liegt, macht.
Genau, ja, also ich glaube, Arthur, die Zahlen sowie Bruttomonatsgehalt, Anzahl der Gehälter, das sind ja alles Fakten, die wir auch relativ betrachtet einfach mit wenig Zeitaufwand für jede Rolle rausfinden können. Das Einzige, wo ich für mich auch ein kleines Fragezeichen dran setze oder wo ich einfach das Gefühl habe, dass Zuhörer noch ein bisschen mehr Evidenz brauchen, ist dieses Faktor-Thema, ne? Weil das kann ja in alle Richtungen ein totaler Kicker sein, ne? Faktor 1, klar, nachvollziehbar, aber dann hast du vielleicht einen Faktor von 2 oder 3 und das potenziert das Ganze ja schon fast ins Unermessliche, wenn wir auch mal in anderen Gehaltskategorien denken. Hast du für uns noch oder auch für mich noch ein paar Dinge zum Thema Faktor?
Ja, das ist, du bringst auf den Punkt, es kommt sehr stark darauf an, wie auch das Unternehmen aufgestellt ist. Also man kann eine simple Logik machen und sagen, je höher die Stelle in der Hierarchie, desto größer kann der Faktor, weil auch desto größer der Einfluss auf den Erfolg ist von des Teams, der Abteilung oder des gesamten Unternehmens ist. Ja, so lässt sich das rangehen. Es lässt sich aber auch anhand der Kritikalität festlegen. Also es kann auch einfach sein, dass die Rollen am Produktionsband mit dem höchsten Faktor sind. Warum?
Ja.
Weil wenn man sich dort sehr schwer tut, Leute zu finden, weil es vielleicht eine herausfordernde Situation ist auf dem Markt, vielleicht dort der höchste Faktor am besten platziert ist. Weil andersrum gesprochen, wenn du wundervolle Abteilungsleiter bekommst für eine Abteilung, aber die Produktion steht still und du findest diese Leute nicht, dann hast du hier auf jeden Fall eine viel, viel höhere Relevanz für den Erfolg. Und das muss man sich so ein bisschen überlegen, wie es im eigenen Unternehmen ausschaut. Also da gibt es kein richtig und kein falsch. Da gibt es nur gute Gedanken machen und im ersten Schritt einfach auch mal zu sagen, lieber Fachbereich, ich habe mir mal folgende Annahmen getroffen und gesagt, diese Gruppe hat eher den Faktor, diese Gruppe hat eher den Faktor und siehst du das auch so? Weil das sind die Kosten, die da unten rauspuzzeln und wenn dann im Dialog kommt, ja, tatsächlich sind unsere Produktionsmitarbeiter mit am wichtigsten und der Faktor sollte hier am höchsten sein, dann lässt sich das zusammen nochmal ändern und es wird auch sehr, sehr sichtbar, ja, was passiert denn hier gerade? Denn ganz plötzlich sind die Kosten natürlich ein Faktor 4 höher. Also in dem Beispiel wären es dann plötzlich 60.000 Euro und in nur 60 Tagen Vakanz. Ja.
Und das finde ich gut, weil man sollte dann diese, also ich meine, das haben wir in der Wissenschaft häufiger, dass diese Faktorgeschichten halt auch immer annähernd sind, ne? Und ich glaube, der Verweis auf die Unternehmenskultur, dass wenn du ein produzierendes Unternehmen hast, dass jemand, der auch wirklich die Produkte am Ende des Tages fertig baut, vielleicht kritischer betrachtet wird in dem Fall, als jemand, der dann woanders in der Verwaltung arbeitet und was macht. Und ich glaube, das muss bewertet werden. Und du sagst es, und das finde ich, ist ein toller Ansatz. Annahmen treffen, diese Annahmen falsifizieren oder verifizieren. Und zwar mit den entsprechenden Leuten, die es machen. Die es wirklich, also Betroffene zu Beteiligten machen und dann diese Faktoren annähern für die eigene Organisation, herzuleiten, ohne dass es am Ende wieder diesen Vollständigkeitsanspruch hat, weil den brauchen wir, glaube ich, auch aus meiner Perspektive für diese Cost of Vacancy auch nicht, weil sie soll uns ja aufzeigen, in welche Richtung es geht. Und deswegen macht die dritte Nachkommastelle am Ende des Tages auch nicht so viel Sinn, aber die Faktoren nochmal zu hinterlegen mit Beobachtungspunkten, total sinnvoll und griffig. Ja.
Ja, und in dem Moment, wo du Faktor und auch, ich tue mir schwer, Leute zu finden, dann steigt ja auch die Tage, die die Stelle vakant ist.
Genau.
Das hat, da sind viele Vehikel und Stellschrauben, um etwas wichtig darzustellen. Kernpunkt bei der Cost of Vacancy ist einfach zu zeigen, hey, wenn du dir keine Zeit nimmst für gemeinsame Einstellungen, also wenn wir dann schon Leute uns generieren, Bewerbungen generieren, dann sollten wir dafür sorgen, dass wir sie schnellstmöglich prozessieren, um halt auch dafür zu sorgen, dass die Stelle nicht mehr so lange vakant ist. Man kann jetzt darüber streiten, der Income kann natürlich trotzdem schwer bleiben. Da kann man aber auch argumentieren mit seinem Fachbereich, hey, vielleicht nehmen wir hier mal Geld in die Hand und machen was. Ja, Awareness-Kampagnen oder Personalmarketing oder vielleicht doch mal eine Stellenanzeige, die irgendwo ausgespielt wird. Oder vielleicht ist es auch ein Punkt, wo man sagt, jetzt sind Active Sourcer auch mal relevant für das Unternehmen, weil man Leute direkt ansprechen kann. Also es macht einfach Cases und Möglichkeiten auf, über Zahlen dort zu sprechen, weil es einfach Zahlen sind, die häufig versteckt sind. Und genau, also es ist eine absolute Basis für diese Argumentationsstruktur, wo man sagen kann, wenn wir aktiv sind, können wir Geld sparen. Oder wenn wir viel Geld durch Vakanzen haben, sollten wir es oder viel Geld ausgeben durch Vakanzen, die nicht besetzt sind, sollten wir vielleicht das Geld woanders investieren, nämlich um uns das Problem zu lösen. Und das öffnet einfach Möglichkeiten zu sprechen.
Arthur, genau das ist es. Und ich gebe allen da draußen, allen Zuhörern schriftlich, wenn das nicht der Fall sein sollte, meldet euch bei uns. Wir sind ja für das Feedback offen. Mit dieser Argumentationsgrundlage bist du auf Augenhöhe. Da bist du mit den Leuten auf Augenhöhe und es öffnet eine ganz andere Diskussionskultur. Ne, wenn diese Basis dann da ist, dann überlegst du beim Faktor vielleicht nochmal nach links oder rechts, aber du diskutierst auf jeden Fall nicht über die Grundproblematik, nämlich wir haben hier eine offene Vakanz, sondern du diskutierst dann, wie du es löst. Das heißt, es ist ein ganz anderer Ansatz und du hebst dich als Recruiter oder auch HRler mit Recruiting-Funktion, du zeigst dich in einem ganz anderen Licht. Ja.
Total. Und vielleicht einen Schritt weitergehen, wenn man sich so ein bisschen anguckt. Ich habe jetzt die Cost of Vacancy hergestellt und wir haben Bewerbungen bekommen und dann treffen wir hinten raus aber nur Bauchentscheidungen. Wenn das so ein bisschen euer Thema ist, also wir als RecruiterInnen und Personalverantwortliche, die gute Entscheidungen vorantreiben wollen, das ärgert einen dann ja schon. Ja, und da hilft es manchmal so ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, wie hoch die Entscheidung ist, die man ja eigentlich gerade trifft, nämlich monetarisiert. Was heißt das? Ja, normalerweise stellen ja alle Leute so ein, dass sie bis zum Rest des Lebens im Unternehmen auch bleiben sollen. Ich spitze es mal zu, das ist natürlich nicht überall so, aber normalerweise stellt man ja nicht Leute ein, um sie zwei Tage später wieder auf die Straße zu schicken, sondern man hat ein Unternehmen, man hat ein langfristiges Ziel und man freut sich sicherlich auch darüber, dass die Leute lange bleiben. Wenn Leute aber lange bleiben, bedeutet es natürlich auch, dass sie über ihre Lebensdauer am Ende des Tages ja, mal wieder in Zahlen gesprochen, auch Kosten erzeugen in Form von das Gehalt muss gezahlt werden. Ja, wenn wir uns dort überlegen, wieder mit diesen 3.000 Euro fiktiv, dann hat man ja nach wie vor dieses monatliche Gehalt. Und man geht mal davon aus, dass diese Person einfach mal 30 Jahre im Unternehmen verweilt.
Ja.
Sich einfach mal diese Annahme trifft und sagt, die Person kommt, um mit uns oder bei uns auch in Rente zu gehen irgendwann. Ja? Das heißt, wenn man da einfach mal den Faktor draufrechnet und sagt, ja, 30 plus Gehaltserhöhung erzeugt einfach ein Lebens-, also ein Entscheidungs-, ich nenne es jetzt mal Lebensgehalt, ja, von knapp 2 Millionen Euro. In dem Moment, wo man also sich für eine Person entscheidet, trifft man eine Entscheidung von 2 Millionen Euro. Und ich kenne keinen anderen Bereich und auch keine andere Funktion, die eine 2 Millionen Euro-Entscheidung basierend auf Bauchgefühl treffen.
Nee, Nee, gibt es nicht und ist auch wieder eine schöne Verbindung und zu dem Interview mit dem Jo, der das Beispiel mit der Baumaschine aufgegriffen hat, ne, wenn da Millionen investiert werden, da werden nur Zahlen, Daten, Fakten geliefert, ne, wenn du so eine Baumaschine kaufst, weil das kann auch im Millionenbereich sein, aber interessanterweise ist es bei der Personalauswahl, werden dann solche Entscheidungen eher auf Basis von Bauchgefühl getroffen als mit strukturierten Prozessen, obwohl wir das ja kostentechnisch, Cost of Decisions, auch rechnerisch annähernd hinbringen können. Und das Beispiel, was du bringst, ist ja auch ein eher unteres Gehalt, ne? Wenn man das jetzt mal wirklich auch auf eine Vorstandsposition hieft, gut, die sind meistens keine 30 Jahre in ihrer Position, ist aber auch am Ende des Tages nicht so wirklich relevant. Das sind dann so hohe Summen, die man sich kaum vorstellen kann. Und wenn man das einfach mal als Gedankenanker mitnimmt, dann merkt man schnell, dass man sich von diesem Bauchgefühl verabschieden sollte.
Ja, total. Auch hier kann man ja an den Parametern drehen. Mhm. Selbst wenn man sagt, hey, unsere Fluktuation ist gewollt alle 5 Jahre oder gewollt alle 10 Jahre, da muss man sich nur Gedanken machen, bleibt die Person im Unternehmen? Also nicht nur Fluktuation innerhalb des Unternehmens, das zählt für mich da einfach nicht. Wenn eine Person gekommen ist, um zu bleiben, dann ist das ja auch gut. Es kann natürlich auch andere Gegebenheiten in jedem Unternehmen geben, wo man sagt, für uns ist es wichtig und gut, dass Menschen 5 Jahre bleiben und dann gehen. Warum man das machen sollte, weiß ich nicht, aber kann ja sein. Nichtsdestotrotz einfach dieses Sichtbarmachen von der Höhe der Entscheidung in dem Moment, das macht was mit einem, weil dann nämlich die Entscheider auf der Fachbereichsseite da sitzen und sagen, oh, okay, jede andere Entscheidung, die ich in der Höhe treffe, egal, ob ich die dann am Ende des Tages mit meinem Bauch mache, da hole ich mir aber ganz viele Fakten vorab rein und hole mir so viel Sicherheit wie geht und entscheide mich dann, um im Jos-Beispiel zu bleiben, bei dem Maschinenhersteller vielleicht doch, wenn alle Requirements erfüllt sind, für den Verkäufer, wo die Chemie am besten gestimmt hat. Aber ich würde mich nie für einen Verkäufer entscheiden, der mir die Requirements meiner Maschine nicht erfüllt, weil dann reicht das einfach nicht. Im Personal ist das oft irgendwie nicht so. Und ist es da wichtig, alle Requirements zu erfüllen in der Personalentscheidung? Darum geht's für mich gar nicht. Es ist auch okay zu sagen, hier fehlt was. Aber das bewusst zu machen, zu sagen, hier fehlt was und ich entscheide mich dafür, in diese Richtung zu gehen, ist was anderes, als unwissentlich anhand eines Handschlags eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, so, ich habe jetzt gerade mal 2 Millionen Euro investiert. Also wer in der bequemen Situation ist, der braucht sich auch keine Gedanken über Personalauswahl machen, weil wenn das einen nicht juckt, dann passt das. Dann kann man das ad acta legen.
Ja, ganz genau. Ich glaube, das, was hier jetzt auch schon herauskommt mit diesen beiden Ideen, also mit Cost of Vacancy und Cost of Decisions, wenn wir auch die vielen Zahlen hören, wir sind da tatsächlich in der Personalauswahl, auch wenn es annähernd ist, das sind Investitionsentscheidungen, die wir da mit aufbereiten, ne? Und das ist auch wieder die Verquickung zum Jo, um das nochmal auf die Agenda zu bringen. Es sind Investitionsentscheidungen und auch du hast gerade schön zweimal Requirements gesagt und das sind dann die Anforderungen. Ja? Also ich glaube, wenn eins in Staffel 1 auch mit durchgekommen ist bei uns im Podcast, dann, dass man eine Anforderungsanalyse macht, also Requirements. Das macht man eigentlich bei allem. Nur bei der Personalauswahl ist es interessant, dass man das da dann irgendwie nicht macht, ne? Und da müssen wir ja aus unserer Sicht auch hin, dass wir das mehr, natürlich lassen wir den menschlichen Faktor nicht raus, keine Sorge, ja, wir sind beim Personalthema. Also trotzdem sind das, wenn man das so aufbereitet, wirklich auch schon fast knallharte Investitionsentscheidungen, ne? Und das wollen, und das kann ich aus meiner Perspektive als ehemaliger Head of auch sagen, genau das macht einen C-Level, einen CFO oder einen CEO, macht nichts anderes am Ende des Tages als solche Investitionsentscheidungen in einen nachhaltigen Unternehmenserfolg zu treffen. So. Und wenn wir dann mit wachsweich blumig um die Ecke kommen und sagen, ja, wir müssen aber uns mehr um den Menschen kümmern, naja, dann könnt ihr euch ja ungefähr ableiten, in welche Diskussion das abdriftet, ne? Deswegen auch ja von uns jetzt hier, von dir vielmehr, Arthur, natürlich die Idee, das auch etwas anders, faktenbasiert, zahlentechnisch aufzubereiten. Und du bist, ich sag's gern zweites Mal, in einer ganz anderen Dimension der Diskussion.
Und da stimme ich dir voll und ganz zu. Und die nächste Frage ist natürlich dann auch, wenn so viel Bewusstsein dafür da ist, was es kostet, eine Stelle vakant zu haben, was es kostet eigentlich oder welche Entscheidungshöhe bei einer finalen Personalentscheidung dabei liegt, ist natürlich dann die nächste naheliegendste Frage ist, wie kann ich diese Entscheidung gut treffen? Und damit wären wir auch beim Thema Quality of Hire aus meiner Sicht. Denn was ist natürlich relevant bei der Frage, lohnt sich eigentlich gute Personalauswahl? Am Ende sind es ja irgendwo auch die Zahlen und es muss sich ein Case bilden, wo es am Ende klar rauskommt, ja, es lohnt sich. Und das lässt sich ganz gut erarbeiten, auch da zum einen mit einer Formel, die ich gleich vielleicht nochmal erläutere, die ich auch vom Jude Dirks in seinem Blog gesehen habe. Und da kann man das anwenden, aber dem logischen Menschenverstand einmal folgend, ist ja de facto so, dass die Aussage von der Quality of Hire ist, wenn du bessere Leute auf deine Stelle einstellst, dann sind sie auch performanter und natürlich auch zufriedener. Und wer zufrieden in seinem Job ist, der macht den auch besser. Und wer den besser macht, der bringt einen höheren Return on Invest.
Ja.
Das steht ja gegenüber tatsächlich das Thema, was kostet mich eigentlich gute Personalauswahl? Und das lässt sich einfach ganz gut einmal entgegenrechnen, wenn wir in dem Beispiel bleiben, was wir hatten. Nämlich, dass wir uns sagen, hey, da verdient jemand im Jahr diese 62.400 Euro. Und wir suchen genau eine Person, also eine FTE soll besetzt werden. Diese Rolle ist im Schnitt mit 3 Jahren Verweildauer hinterlegt. Das heißt, im Schnitt bleiben die Menschen 3 Jahre auf der Rolle, bevor sie eine nächste Rolle annehmen. Was, glaube ich, auch ganz normal ist. Und bei dem bei der Leistung im Auswahlverfahren, also was heißt das? Wie hat jemand abgeschnitten? Ist die Person eben positiv? Also sie hat das gut abgeschnitten. Entsprechend ist sie geeignet für die Rolle. Dann kann man sich noch ein bisschen Gedanken machen. Hey, jeder von uns, der ein Gehalt bekommt von einem Unternehmen, sollte doch mindestens das Gehalt wieder einspielen. Weil sonst lohnt es sich ja betriebswirtschaftlich im Zweifel nicht, diese Position zu behalten.
Ja. Da
trennen wir mal Mensch und Zahl einmal ganz kurz, weil hinter dem Job steckt ja auch immer ein Mensch. Nichtsdestotrotz verdient die Person ja Geld und im besten Fall verdient die auch mehr, als sie kostet. Ja, also die Wertschöpfung ist da positiv. Hier gehen wir aber mal davon aus, dass wir von 125% sprechen. Und wenn wir da nochmal denken, hey, wenn Menschen richtig gut auf die Rolle passen, also wenn wir die identifizieren, die perfekt passen, dann sind sie ja nochmal performanter und machen dann im Vergleich zu anderen Leuten, sage ich mal, 132% mehr Leistung. Ja, also einfach mal fiktiv zahlen. Also es ist einfach irgendwas in die Luft gegriffen. Und so dass man davon ausgehen kann, dass diese Menschen einfach A, ohnehin Wert bringen fürs Unternehmen und B, jemand, der sehr gut passt, nochmal mehr Wert zurückbringt, also Return on Invest.
Ja.
So. Soweit, so gut. Wenn man sich jetzt überlegt, Personalauswahl kann nichts kosten und kann auch Kosten erzeugen. Nichts kosten würde es in unserem Beispiel, wenn wir sagen, wir schauen jetzt mal nur auf Berufserfahrung. Uns reicht, auf den Lebenslauf zu gucken und zu schauen, war jemand schon mal Projektmanager, Vertriebler, HRler? Und war die Person das mindestens 5 Jahre und je mehr, desto besser. Also suchen wir einfach denjenigen aus, der laut CV am längsten diesen Beruf oder ähnlich ausgelebt hat. Fertig aus. Das kostet uns gar nichts. Wir schauen uns auf dem CV an und wir gucken uns 10 Kandidaten an und der oder die mit der meisten Erfahrung wird es dann.
Ja.
Jetzt ist es so, dass in der Validitätsschätzung zum Beispiel von Sackett et al. Von 2021 rauskam, dass die Berufserfahrung eine Validität von 0,07 hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man hier jemanden trifft, der tatsächlich richtig gut auf den Job passt, ist recht gering, mal salopp gesagt. Ja. Und wir vergleichen das Ganze jetzt einfach mal mit einem strukturierten Einstellungsinterview. Und das hat eine Validität von 0,42. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist bis zu, Gott, jetzt bin ich schlecht im Kopf rechnen, ja, 4-mal so hoch.
Mehr sogar, ja, oder?
Sechsmal. 6-mal so hoch, ja, guck,
Mathe. Ja, 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 genau.
Die HRler können kein Mathe. Nee, nee, 6-mal
so hoch. Abgewählt.
Genau so ist es, ja. Also 6-mal so hoch. Aber so ein strukturiertes Interview, das kostet im ersten Schritt erstmal Aufwand. Selbst wenn man sich das nicht einkauft, sondern gemeinsam bespricht, was sind die Anforderungen, was sind die Kompetenzen, welche Fragen stelle ich, wie bewerte ich das objektiv, kostet das erstmal Zeit, die man gemeinsam als Recruiter oder HRler mit dem Fachbereich investiert, im besten Fall auch noch mit einer Stelleninhaberin. Menschen investieren Zeit, das kostet Geld. Und dann sagen wir mal, pro Nase, die wir dort interviewen, kostet uns das dann 1.000 Euro. Das heißt, es erzeugt Kosten von 10.000 Euro, 10 Leute dort zu interviewen. Ja. So, wie packt man das jetzt in eine Formel? Da nochmal der Verweis auf den Blogbeitrag von dem Jo. Denn am Ende fängt man einfach an, miteinander zu multiplizieren. Man macht sich ja so Gedanken, ich habe eine FTE und eine Verweildauer von 3 Jahren, das macht dann schon mal 1 mal 3, ja, und so geht's dann weiter. Dann nehme ich mir mal die Validität von Berufserfahrung 0,07, multipliziere das mit dem Ganzen plus der Leistung im Auswahlverfahren, die in dem Fall 1 ist. Schau mir dann an, wie viel Wertschöpfung, wie viel Return on Invest generiert diese Person, auch mit dem Multiplikator, und rechne dann aus, was kommt am Ende als Kosten dafür raus, nämlich im Beispiel Bewahrung 0. Und wenn ich Kosten mit der Validität und mit den Return on Invest gegenrechne, stelle ich fest, dass ich bei Berufserfahrung in dem konkreten Beispiel knapp 5.000 Euro aufwende, um eine passende Person zu finden. Die Wahrscheinlichkeit, aber jemanden zu finden, recht gering ist. Also das muss man als Wahrscheinlichkeitsrechnung einfach gegenschauen. Wenn man genau das Gleiche mit einem strukturierten Interview angeht, also mit einer 6-fach höheren Validität, kostet uns das zwar direkt 10.000 Euro mehr, aber der Return on Invest, der monetäre Effekt einer guten Auswahl, liegt hier bei dem Faktor 4, nämlich knapp 20.000 Euro. Das heißt, obwohl wir mehr bezahlen, treffen wir wahrscheinlicher jemanden, der den Job besonders gut macht. Und weil wir das können, weil wir jemanden finden, der den Job sehr gut macht, also geeignet ist für die Rolle, bringt diese Person mehr Geld ein. Das klingt jetzt im ersten Schritt total kompliziert. Und Fakt ist, wenn man sich mit der Formel ein wenig auseinandersetzt, was bringt einem das? Das zahlenmäßig einfach mal so A, B nebeneinander zu legen, zu sagen, wir können hier nichts machen. Ja, wir finden schon irgendwie vielleicht aus Versehen jemanden, der den Job besonders gut kann und einen Return on Invest uns bringt mit hoher Performance. Oder wir geben uns etwas mehr Mühe, stellen fest, wir investieren gemeinsam etwas Zeit und haben ein strukturierteres, besseres Personalauswahlverfahren und schwupps vervierfachen wir einfach den Return on Invest. Das lohnt sich, denke ich mal, sofort. Und jeder, der das sieht so nackt, wird sofort sagen, okay, das habe ich so auch noch gar nicht gesehen.
Darauf wollte ich gerade hinaus, Arthur. Danke für die Rechenwege. Ich glaube, das ist selbst in einem Podcast gut nachvollziehbar, weil es am Ende auch einfache mathematische Operatoren sind, ne, die wir da miteinander verknüpfen. Und natürlich ist es auch bei allem, was wir machen, immer nur ein Annäherungsversuch, weil natürlich in den einzelnen Variablen sind natürlich auch wieder Unsicherheiten drin. Ne? Ich glaube, das ist auch aus dem Interview mit dem Jo sehr gut rausgekommen, dass wir da gerade eine Bewegung gemeinsam starten mit der Quality of Hire. Und dieser Annäherungsversuch ist aber so dermaßen sinnvoll, weil wenn wir die Zahlen, die du da gerade genannt hast, einfach mal mit einem Zettel dem CFO rüberschieben und er, der sich das anguckt mit seinem Financial Knowledge, was wir gegebenenfalls nicht so haben, haben wir ja gerade wunderbar unter Beweis gestellt, dass wir das nicht ausrechnen konnten. Ja,
also 42 von, durch 7.
Hä? 4. Ja, genau. Ja, passiert. Ist nicht unbedingt unsere Kernkompetenz. Und ich darf das sagen, weil ich auch noch Banker bin im ersten Berufsweg. Und das auch genau. Ich brauche da auch immer einen Moment. Unsere Kompetenzen liegen woanders. Und das für sich festzustellen, ist doch wirklich, ist auch herausragend gut. Und es gibt andere, die können das besser. Aber worauf ich hinaus will, ist, Financial People machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich solche hochkomplexen Rechenaufgaben teilweise anzuschauen, um darauf basierend Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich doch die Sprache meiner Financial People spreche und das in der Excel oder wo auch immer aufbereite und dem das dann zeige, dann wird der schon Rückfragen stellen. Und dann sind wir da auch wieder wie ich es in dieser Folge jetzt schon ein, zwei Mal gesagt habe, in einer völlig anderen Dimension der Diskussion, ne? Weil wir dann die Zahlen für uns sprechen lassen. Und dann können wir da auf der Basis, wenn es dann heißt, ja, und Stefan, was brauchst du jetzt von mir? Da habe ich gesagt, ja, ich brauche jetzt von dir 10.000 Euro. So. Und dann kriegst du ein Ja oder ein Nein, ja? Eher als wenn du es andersrum aufbaust.
Ja, total. Und auch obwohl, wie du sagst, das nicht unser Steckenpferd ist, ich glaube, jeder HRler und jeder Recruiter, jede Organisation sollte sich mal intensiv damit auseinandersetzen und einfach mal auch auf den Weg gehen. Weil ob das jetzt die optimale Herangehensweise in deinem Umfeld ist, wenn du da zuhörst gerade, das kann man ja gar nicht wissen. Aber zu versuchen, gewisse Dinge unter Annahmen, Hypothesen einfach anzunehmen, zu sagen, so sieht die Welt bei uns mal gerade aus und ich zeige dir mal den Case, wenn das tatsächlich die Realität ist. Und wenn man da die ganze Folge einmal sich anguckt, nämlich sich überlegt, hey, wir haben Stellen, die sind lange offen. Das erzeugt Kosten, die wir nie sehen. Die Kosten nennen sich Cost of Vacancy. Ja, pro Tag, den wir nicht besetzt haben, pro Tag, wo die Person nicht effektiv arbeitet, verlieren wir Geld, was wir nicht sehen, weil irgendjemand diesen Job nicht machen kann. Dann in einem zweiten Schritt zu sagen, nicht nur, dass wir Geld verlieren, wenn die Stelle vakant ist. Nein, wenn wir merken, dass wir unsere Entscheidungen in der Personalauswahl eher unserem Bauch zuführen, anstatt echter Struktur, echten Anforderungsabgleich, dann treffen wir hier eine Millionenentscheidung basierend auf einem Handschlag. Sind wir sicher, dass wir das machen wollen? Machen wir das in anderen Bereichen, wo wir erfolgreich sind als Unternehmen, auch so? Ja oder nein? Die Antwort wird sehr wahrscheinlich eher nein sein. Und wenn man so weit ist, kann man dann nämlich sagen, um diese Entscheidung für uns etwas besser zu gestalten, sollten wir strukturierte Personalauswahl angehen. Weil wir nicht nur die Entscheidung sicher machen, die unsicher ist und in der Millionenhöhe ist, sondern auch eher Leute finden, die uns höheren Return on Invest bringen, indem wir einfach mehr Zeit uns nehmen für gutes Recruiting. Klappt das immer genauso überall? Darum geht es, glaube ich, überhaupt nicht. Was wichtiger ist, ist das, was man versucht zu erreichen, in Form von Zahlen sich so ein bisschen darstellen lässt. Da gibt es Möglichkeiten und es wird immer irgendeinen Raum geben, wenn man das macht, der sagt, aber wenn man zum Beispiel eine Stelle ja nicht besetzt hat, dann entstehen ja auch keine Kosten für uns. Ja, das ist richtig. Und das lässt sich ja auch gar nicht wegargumentieren. Oder es sagt jemand, hey, Return on Invest kann auch höher, tiefer, was auch immer sein. Er sagt, auch das ist wahr. Deshalb ist es ja so wichtig, einfach zu sagen, ich habe mal irgendwelche Annahmen getroffen, die ich für wahr empfunden habe, um euch mal ein bisschen hervorzuholen, was eigentlich an Kosten da ist, die wir nicht sehen. Und das wird dich automatisch ins Gespräch führen und sagen, okay, wenn da jemand schnell eins und eins zusammenzählen kann, würde er sagen, habe ich verstanden, was brauchst du jetzt von mir, um bessere Personalentscheidungen treffen zu können? Ist es zwangsweise Geld, so wie du gesagt hast, Stefan? Nö, vielleicht ist es gar nicht Geld, sondern einfach mit dem zusammen die Agenda zu fahren und zu sagen, lasst uns gemeinsam einsehen, dass am Anfang investierte Zeit für genau die wichtigen Themen, nämlich gute Auswahl, relevante Stellenanzeigen, Commitment auch für den Prozess, weil es Geschwindigkeit aufzieht, dazu führen wird, dass wir die besten Leute für die Stellen, die wir haben, auch finden können.
Ja.
Und das ist eine Menge Commitment von jemandem, der so eine Entscheidung vorantreiben kann. Und wenn du die alleine hast und dort immer wieder anklopfst, dann hast du schon ein ganz anderes Standing, was das Thema angeht, weil du eben nicht mit wachsweichen Themen um die Ecke kommst, sondern Euros und Euros, das beschäftigt die allermeisten.
Ja, und mit diesen Euros lässt sich die Axt dann auch meistens anders schärfen als nur mit wachsweichen Worten. Stellt euch mal die Knetfigur von eurer Tochter vor und damit wollt ihr jetzt die Axt schärfen, wird, glaube ich, etwas schwierig. Und das ist die Sprache, die C-Level und Geschäftsleitung dann auch spricht, weil sie das auch in ihrer Rolle müssen. So gern wir die haben oder auch nicht, spielt gar keine Rolle, ne? Aber in Euros wird sich's dann am Ende des Tages auch ausgehen und wir sprechen die ganze Zeit auch von oder beziehungsweise du von Return on Invest. Und bei Invest sind wir wieder bei Investitionsentscheidungen vor rantreiben. Und das ist unser Job, da methodisch sauber vorzugehen. Die Annahmen können dann teilweise auch echt Käse sein, aber so nähert man sich dann an. Das ist halt der Sinn und Zweck von Annahmen. Und dann muss es gemeinsam, und da brauchst du halt das Commitment, dass man das gemeinsam dann auch ausprobiert und testet, aber allemal besser, als den komischen Schmuh zu machen, den man sonst immer so macht. Ne? Und da sind wir dann wieder, wenn man das so vorantreibt, wie du es jetzt auch beschrieben hast, und sich daran testet, ist man 95% des Marktes voraus.
Total. Und was könnt ihr da draußen direkt morgen anders machen? Ich glaube, müsst ihr diese Formel der Quality of Hire direkt morgen mitbringen? Das ist eure Entscheidung. Aber was könnt ihr direkt tun, ist eine Cost of Vacancy einfach mal mit ins nächste Kickoff reinzubringen, weil ihr wisst, was für Gehälter dort gezahlt werden. Ihr könnt auch grob einschätzen, wie hoch der Faktor ist, der die Rolle an Impact hat. Ja. Ihr könnt dann auch einschätzen, wie lange ist die Stelle eigentlich so vakant, weil es dann einfach mal damit um die Ecke zu kommen, sagen, willst du jeden Tag Geld verlieren, wenn wir hier nichts tun gemeinsam, ja oder nein? Da wird niemand sagen, yo, machen wir. Das finde ich klasse. Wenn ihr das noch kombinieren könnt mit der Cost of Decision, also was kostet die Entscheidung hinten raus, könnt ihr nämlich auch sagen, hey, du triffst eine Millionenentscheidung zum Schluss. Wie wär's, wenn wir gemeinsam drauf gucken, dass du gute, fundierte Informationen zu der Person bekommst, die wirklich auch relevant sind, damit du so eine gute Entscheidung treffen kannst? Weil überall anders würdest du ja nicht nur deinen Bauch entscheiden lassen, oder?
Ja.
Und allein das kann euch schon helfen, auch direkt im Austausch. Dafür müsst ihr keine gesamte Organisation umbauen, sondern direkt im Einzelaustausch ist das recht schnell gesunder Menschenverstand, der auf der Gegenseite zündet. Und diese Energie, die dort zündet, lässt sich gut für die eigenen Sachen anwenden.
Yes, so ist das.
Sehr schön. Genau, wie immer gilt, stellt uns Fragen zu dem Thema und wir freuen uns über jeden Kommentar und jede Person, die auch den Kontakt zu uns sucht. Wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, dann hinterlasst uns eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen wie Spotify oder auch Apple Podcasts. Das hilft uns, unsere Sache ein bisschen voranzubringen. Und ansonsten freuen wir uns auf Feedback, danken euch fürs Zuhören bis hierher und wir hören uns nächste Woche.
Alles klar. Arthur, ich danke dir. Bis nächste Woche Montag da draußen. Ciao, ciao.